So, ich sehe keine Mannschaftswagen. Ich habe auch keine Angst, dass ihr mich ans Schafott liefert, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so ist, wie das dann vielleicht ihr euch das erhofft und erwartet. Genau. Ich gehe trotzdem über dieses Thema, wo Menschen nicht schweigen können, Widerstand gegen die Mächtigen. Eigentlich, das haben wir ja ganz am Anfang in dieser Predigt gehabt, vom Segen einer guten Regierung ist es ja so, dass Paulus die Christen, also uns alle, wenn du Christ bist, auffordert, dich dem Staat ja, unterzuordnen, der Regierung unterzuordnen. Er schreibt in Römer Kapitel 13, Vers 1 folgendes: Jeder soll sich den Behörden, den Amtsträgern des Staates unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jede ist von Gott eingesetzt. So, wenn sich der Theo Lehmann dran gehalten hätte, dann hätte er das jetzt nicht erzählen können, was er gemacht hat. Irgendwie hat er sich da nicht dran gehalten. Und irgendwie gibt es offenbar immer Situationen und Zeiten, wo es Ausnahmen zu diesem Gebot gibt. Das ist ja nicht irgendwas Freiwilliges, sondern Paulus sagt, so sieht's aus, ordnet euch unter. Aber es gibt Zeiten und es gibt Ausnahmen zu diesem Gebot. Theo Lehmann hat sich nicht dran gehalten. Er konnte und er wollte nicht schweigen. Er konnte und wollte mit den Mitteln, die er hatte, Widerstand leisten gegen dieses System, gegen die Mächtigen. Und er hat das gemacht. Er hat sich eingemischt, wohl wissend, dass es ihn ins Gefängnis bringen kann. Denn dieser Tanz auf dieser Linie des Erlaubten ist ja wirklich ein Tanz. Und man weiß ja nie, wie das am Ende ausgehen kann. Gab es andere Wege für ihn? Natürlich gab es andere Wege. Es gab viele, die nicht so mutig waren wie er, die nicht so offen Witze gemacht haben über das System, ohne dass das System ihn einer reindrehen konnte. Ich frage mich dann immer wieder, was bringt jemanden dazu, solch ein Risiko für sich und für seine Familie auf sich zu nehmen? Es ist ja nicht nur er, hängt ja auch noch mehr dran. Er hat ja noch eine Frau und er hat Kinder. Was bringt jemanden dazu? Und die Frage, soll ich ihm nachahmen? Sollst du ihn nachahmen, solche Menschen? Und wenn ja, bei welchen Gelegenheiten und gegenüber welchen Mächtigen? Ich möchte mit euch eine Begebenheit aus Apostelgeschichte 3 und 4 anschauen. Wenn du eine Bibel hast, dann darfst du gerne mit da reingucken. Apostelgeschichte 3 und 4. So als Ausgangspunkt für diese Fragen, die mich beschäftigen, die dich vielleicht auch bei diesem Thema beschäftigen. Und Hauptpersonen in dieser Geschichte sind die Jünger Petrus und Johannes. Apostel Petrus und Johannes. Und es spielt nach Pfingsten. Jesus ist nicht mehr in dieser Welt, auch nicht als Auferstandener. Er ist bei seinem Vater im Himmel. Der Heilige Geist hat die Jünger erfüllt. Es ist nach Pfingsten. Und es ist eigentlich so wie immer in den letzten Tagen, in den letzten Wochen. Die zwei sind unterwegs. Die zwei sind unterwegs. Gewohnheitsmäßig als Juden hatten sie das noch drauf, dreimal am Tag zum Gebet zu gehen oder dreimal am Tag zu beten. Und dreimal am Tag gab es auch im Tempel das Gebet, frühmittags, abends. Und sie sind unterwegs zum Tempel. Und sie sind schon hunderte Male diese Strecke gegangen. Hunderte Male. Und schon hunderte Male, bin ich mir sicher, sind sie auch an Leuten vorbeigegangen, die dort gesessen haben und gebettelt haben. Denn es war, und vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, dass an frommen Ecken Bettler sitzen, weil das ist lukrativ für Bettler, weil da kommen Menschen vorbei, die wissen, ich sollte eigentlich Mitleid haben. Ich sollte eigentlich von dem, was ich habe, abgeben. Deswegen saßen dort auch Bettler und auch an diesem Tag. In 3, Vers 2 heißt es: Zur selben Zeit, als sie da langlaufen, brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, und setzte ihn an eine der Tempeltüren, an das sogenannte Schöne Tor. Er wurde jeden Tag dorthin getragen, damit er die Leute, die in den Tempel gingen, um Almosen anbetteln konnte. Also, ich denke, dass Petrus und Johannes ihn schon öfters gesehen haben und dass sie auch öfters was abgegeben haben von denen, was sie so an Geld bei sich hatten. Aber an diesem Tag war nicht. An diesem Tag war irgendwas anders. Irgendwas war in dem Kopf von Petrus anders. Irgendwas war in seinem Herzen anders. Irgendwie war da ein neuer Gedanke. Ein neuer Gedanke. Petrus blickt diesen lahmen Bettler an, der sich da nicht bewegen konnte, sondern hingetragen wurde, und sagt zu dem: Geld habe ich nicht, aber was ich habe, das will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Und dann passiert dieses verrückte Wunder. Dieser Typ, der da 40 Jahre nicht laufen konnte, der steht auf, er wird geheilt und ja, springt durch die Gegend. Ein kurzer Einschub dazu. Der Gelähmte bat um Geld. Der saß da jeden Tag, bat um Geld. Das war sein Leben. Sein Lebensunterhalt hat er so verdient. Vielleicht hat er auch noch andere damit finanziert, das weiß ich nicht. Und er bat um Geld. Aber Petrus hatte etwas Besseres für ihn an diesem Tag. Petrus hatte etwas Besseres, nämlich den Gebrauch seiner Beine. Und oft stehen wir da, und ich nehme mich damit rein, wir bitten Gott um Dinge, um die Lösung von Problemen, die wir alle in unserem Leben haben. Und wir sind auf den Knien und sagen, Mensch Gott, da ist doch wirklich dieses Problem und kannst du das mal bitte lösen? Das ist okay so. Jesus lädt uns ja ein, mit all dem, was uns bewegt, zu ihm zu kommen und ihn zu bitten. Aber manchmal kann es auch sein, dass Gott uns das nicht gibt. Aber nicht, weil er uns nicht leiden kann und weil er sagt, Mensch, du hast jetzt schon genug gebettelt, sondern weil er sagt, ich habe eigentlich was viel Besseres für dich. Deswegen kriegst du das, worum du bittest, jetzt nicht. Ich habe was Besseres für dich und das möchte ich dir geben. Ich möchte dir geben, was du wirklich brauchst. Kurzer Einschub. Also der Lahme wird geheilt und weil das so wunderbar ist, fängt er voll Freude. Das könnt ihr in der Bibel nachlesen. Ich stelle mir das auch so vor. 40 Jahre kannst du nicht laufen und dann kommt so ein Typ und du merkst plötzlich, hey, jetzt kann ich meine Beine benutzen. Er wird geheilt und er fängt voll Freude an, herumzuspringen und zu hüpfen und zu tanzen. Und es kann ihn nichts mehr halten. Und weil er so abgeht und weil Petrus und Johannes, die sind ja nicht allein in diesem Tempel. Das war ja die Einrichtung in Jerusalem. Da waren ja ganz viele fromme Juden. Hunderte, Tausende waren dort. Und die merken das alle. Und plötzlich sind die nicht mehr allein, die drei. Da ist dieser Hüpfende und die zwei Apostel, die einfach glücklich sind, dass sie für Jesus ein Wunder getan haben. Die anderen, die kannten den Bettler auch. Die sind ja auch jeden Tag an dem vorbeigezischt und haben gesehen, Mensch, der ist schon wieder da. Manchmal haben sie ihm was gegeben. Die kannten den auch. Und jetzt springt er da und jetzt hüpft er da und jetzt tanzt er da. Und so stehen sie vor ihnen und sind fassungslos und staunen einfach über das, was da los ist. Und sie drängen sich um Johannes und um Petrus. Und Petrus, der nutzt diese gute Gelegenheit, um über allen von Jesus zu erzählen, von Jesus Leben, von Jesus Tod, von Jesus Auferstehung. Und zu guter Letzt lädt er alle, die vor ihm sind, ein, doch auch Christen zu werden. Er lädt sie ein, auch Christen zu werden. Und das klingt so unkompliziert, wenn man das liest. Aber wenn du dich da reinversetzt in diese Situation, die zwei sind in einem jüdischen Tempel, das sind alles Juden, die da sind. Juden, die vorher noch geschrien haben, kreuzige ihn, ans Kreuz mit ihm. Und er hatte keine Lehrerlaubnis, der Petrus. Es war nicht so, dass er hier ein Schild hatte, von wegen hier der offizielle Kommunikator in diesem Tempel. Er durfte dort gar nicht lehren. Da gab es andere, die das durften, aber nicht Petrus. Der war eigentlich nur gekommen, um zu beten. Und jetzt predigt er dort diesen Menschen. Und logischerweise waren die Tempelchefs, die Priester und die Sadduzäer dieser Zeit, die waren stinkesauer. Die wollten nämlich gar nichts von der Auferstehung hören und schon gar nicht von Jesus. Deswegen ließen sie, Apostelgeschichte 4, Vers 3, sie ließen die beiden Apostel verhaften und über Nacht ins Gefängnis sperren, weil es inzwischen Abend geworden war. Am nächsten Tag durften sie wieder raus. Es gab ein Verhör vor der jüdischen Regierung jener Zeit. Das nannte man den Hohen Rat. Da saßen 70 Würdenträger, die über solche Fälle geurteilt haben. Und die standen diese zwei vor diesen 70 Leuten. Könnt ihr euch vorstellen, wie ihr euch fühlt, wenn ihr vor so einer Institution halt sitzt und die fragen die, befragen die, verhören die und sagen, wer hat euch für all das, was ihr hier getan habt, die Kraft und den Auftrag gegeben? Petrus erklärt es ihnen, Vers 8. Erfüllt vom Heiligen Geist antwortet ihnen Petrus, dass dieser Mann geheilt wurde, geschah allein im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Und dann erzählt dieser einfache Fischer, Petrus war ja Fischer, dieser einfache Fischer erzählt diesen 70 mächtigen Leuten, die ja nicht ungebildet waren, sondern die hatten alle Abi, die haben alle studiert, den erzählt er von Jesus, vom Kreuz, von der Auferstehung und dass dieser Jesus, den sie alle nicht haben wollten, den sie ja auch mit ans Kreuz gebracht haben, dass dieser Jesus der Retter für alle ist, dass dieser Jesus der Befreier ist. Und ich stelle mir das vor, wie die da stehen und das erzählen. Und wie gesagt, das waren die, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Und ich stelle mir vor, wow, ist das mutig. Wow, ist das mutig. Die mussten ja mit den Schlimmsten rechnen. Jesus ging ans Kreuz. Die Jünger mussten auch damit rechnen. Und die Regierung, die schickte sie kurz raus. Es gab eine kurze Beratung und dann gab es ein Urteil. Und gerne hätten sie die zwei wenigstens inhaftiert. Wenigstens inhaftiert. Wegen Gotteslästerung eingesperrt oder ausgepeitscht oder irgend sowas. Aber es ging nicht. Es ging nicht, weil dieser Geheilte immer noch da war und immer noch tanzte. Und alle wussten ja, da ist was passiert, da hat Gott gewirkt. Da hat Gott gewirkt. Das war ja öffentlich bekannt und alle, die da waren, haben das gesehen. So, also sie konnten sie nicht einsperren und so konnten sie nur eins machen. Sie haben ihnen eine Auflage gegeben, eine Verordnung, dass sie niemals mehr in der Öffentlichkeit von Jesus reden dürfen. Ich denke auch, dass sie Strafe angedroht haben. Aber Petrus und Johannes, die antworteten nur, Vers 19, urteilt selbst, ist es vor Gott recht, euch mehr zu gehorchen als ihm? Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Warum konnten die beiden nicht schweigen? Warum wollten sie weiter von Jesus verkündigen, obwohl es ihnen ja verboten war? Warum wollten sie weiter von Jesus reden, obwohl Strafe darauf stand? Und du kannst so in die ganze Bibel reingucken, da gibt es immer wieder Leute, die da auftreten und mutig sind. Und du denkst dir, hey, wieso machen die das? Wieso stand ein Johannes der Täufer so mutig vor dem König und hat ihn konfrontiert mit seinem Ehebruch, wo er genau wusste, dieser König hat die Macht, sofort mich einzusperren und auf Dauer dort verrotten zu lassen? Wieso ist ein Martin Luther King mutig gegen Rassentrennung aufgestanden in einer Zeit, wo ihn viele dafür hassten, dass er das getan hat? Wieso? Was bringt Menschen dazu? Oder persönlicher, wenn du an dich selbst denkst, was hat dich angetrieben, als du das letzte Mal mutig aufgestanden bist und dich Menschen widersetzt hast? Menschen, die vielleicht mehr Macht hatten als du. Vielleicht war es dein Lehrer, vielleicht war es dein Vorgesetzter, vielleicht war es jemand aus der örtlichen Gemeinde. Gab es sowas? Was hat dich vielleicht zurückgehalten, da mutig zu sein und zu sagen, ey, stopp, so nicht, anders? Ich denke, dass ein Schlüssel für dieses, was dazu führt, dass die beiden nicht schweigen können, in dieser Aussage von den beiden liegt, wo sie sagen, wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Denn ich glaube, dass das alles damit beginnt, dass wir Gottes Wahrheit sehen und hören. Gottes Wahrheit sehen und hören. Nur wenige Jahre zuvor, also bevor diese Situation im Tempel, die ihr gerade gehört habt, passiert ist, war Petrus ein Fischer, ein ganz normaler Fischer. Einer wie viele hundert andere auch in dieser Zeit. Und er war auch stolz auf sein Handwerk. Stolz auf das, was er konnte, was er gelernt hat und wie er es gemacht hat. Stolz auf sein Leben, auf seine Kraft, auf seinen Beruf. Und irgendwie war er Teil geworden, hat erlebt, Jesus ist da. Und da gab es die Situation, dass Jesus in sein Boot unbedingt wollte und dann von dem Boot aus gepredigt hat. Und dann ging es noch weiter, dass Jesus für Petrus ein Fischwunder arrangiert. Und Petrus damals am hellerlichten Tag volle Netze hatte, obwohl er die ganze Nacht geangelt oder gefischt hat mit seinen Netzen und nichts gefangen hat. Und das war eine Situation, wo Petrus einen Geschmack davon bekommen hat, wer dieser Jesus ist. Und was die Bibel damit meint, wenn sie davon spricht, dass Gott heilig und mächtig ist. Wir singen das ja immer so, aber das hat Petrus dort live erlebt, diesen heiligen, diesen mächtigen Gott. Er hat zum ersten Mal gespürt, was das andere ist, dieses was von der Welt zu Gott, heilig, mächtig, erhöht. Und Petrus hat sich selbst wahrgenommen als jemand, der völlig unwürdig ist, der ganz klein ist. Und seine Reaktion gegenüber Jesus damals war, geh weg von mir, ich bin nicht würdig, ich bin ein Sünder, ich bin nichts im Vergleich zu dir, geh weg. Aber all das wusste Jesus ja. Er war ja nicht gekommen, um Petrus zu verurteilen. Er wusste ja diese Diskrepanz zwischen ihm und zwischen seiner Heiligkeit und der Sündhaftigkeit von Petrus. Und er wusste ja auch, was noch alles kommen würde im Leben von Petrus. Jesus war nicht gekommen, um den Petrus zu richten, sondern er war gekommen, um ihn zu befreien und ihm wahres Leben zu bringen, um ihn in eine Berufung hineinzuführen. Und so lud Jesus den Petrus ein, ihm zu folgen, und Stück für Stück erkannte Petrus, wie wunderbar Gott ist, wie groß Gottes Liebe ist, die ihn ja mit einschlägt in seiner Unwürdigkeit, in seiner Sündhaftigkeit und die ihn hochheben will und die ihn zu einem neuen Menschen macht. Und dann war Petrus Zeuge von Jesu Macht. Und er sah Heilungen, Und er sah Totenauferweckungen. Und er sah erneuerte Herzen. Er sah veränderte Menschen. Er sah Versöhnung. Er sah die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann erlebte Petrus das Kreuz. Und er erlebte das leere Grab. Und er erlebte den Auferstandenen. Er erlebte selbst die Größe der Gnade Gottes in seinem eigenen Versagen. Als Jesus ihn trotz der Verleugnung wieder als Hirte für die Gemeinde einsetzte. Petrus hatte Großes gesehen. Er hatte Gottes Wahrheit gesehen, er hatte Gottes Wahrheit gehört. Und ich glaube, das Einmischen und Dinge ansprechen damit beginnt, dass du Gottes Wahrheit siehst und hörst, dass du das gesehen und gehört hast, dass du siehst, wie groß dieser Gott ist, wie wunderbar dieser Gott ist, in deinem eigenen Leben vielleicht hoffentlich schon gewirkt hat. Und dass du auf der anderen Seite siehst, wo etwas nicht nach Gottes Willen ist, wo etwas nicht so ist, wie es sein sollte nach Gottes Willen. Und das hat Petrus ja auch gesehen. Jeden Tag, als er durch Jerusalem ging, hat er die gesehen, die Jesus nicht haben wollten. Er hat sie, die unerlösten Menschen, gesehen, die einer falschen Religion folgten, die versuchten, das Gesetz zu erfüllen, um sich Gottes Liebe zu verdienen. Er hat sie gesehen. Er hat erlebt, wie sie Jesus abgelehnt haben, den Erlöser, auf den sie Jahrhunderte gewartet haben. Und er sah die Dinge, die nicht nach Gottes Willen sind, den Zwang, die Gier, die Schuld, die Konflikte zwischen den Menschen. Er sah all das. Und ich glaube, dass das ihn in Bewegung gebracht hat. Weißt du, wie Gottes Wille für diese Welt ist? Weißt du, wie sich Freiheit, wie Frieden, wie Barmherzigkeit, wie das Gute, das Schöne, wie Erlösung, wie Versöhnung, wie Gerechtigkeit und wie Gnade aussieht und wie sich das anfühlt? Weißt du das? Ist es in deinem Herzen drin? Und ich bin immer wieder neu, wenn ich die Bibel lese und sehe, wie Jesus den Menschen begegnet ist und was das mit den Menschen gemacht hat, dann kriege ich so diesen Blick, dieses Sehen und dieses Hören und denke mir, ja, so sollte die Welt sein, so sollten die Menschen sein. Das ist das, was Gott will. Und dann gucke ich in diese Welt und dann sehe ich all das, was nicht so ist, wie ich es lese, wie Jesus es wiederherstellt. Ich sehe das Leid, ich sehe die Sorge, ich sehe die Angst. Ich sehe das Unrecht, ich sehe die Lügen, ich sehe die Mauscheleien, ich sehe die Beziehungen, die auseinandergehen und die Streitereien und die Konflikte. Die Brille steht dafür. Die ist groß, ne? Sehen und hören. Gottes Wahrheit sehen und hören. Die Wahrheit in der Welt sehen und zu sehen, dass das, wo das nicht zusammengeht. Ich glaube, dass es damit losgeht. Dass Menschen nicht schweigen können, sondern den Mund aufmachen oder in Aktion kommen. Es braucht dieses beides. Gottes Willen sehen und zu sehen, was nicht seinem Willen entspricht. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht, ihr Lieben. Und vielleicht denkst du schon, na klar, ich weiß es ja. Ich sehe das ja. Es reicht nicht. Wenn es reichen würde, gäbe es mehr Menschen, die sich in Wort und Tat für Gottes Sache einsetzen würden. Die ihr Mund aufmachen würden. Es gäbe mehr davon. Auf jeden Fall. Letztens war ich beim Fußballspiel und beim Fußball ist es immer erstaunlich, was da so abgeht an Emotionen und was aus normalen Müttern so werden kann, wenn ihre Söhne von den Söhnen anderer Mütter gefoult werden, weil die in der gegnerischen Mannschaft sind. Ich glaube das nicht, wenn ihr das nicht selber erlebt habt. Das ist so ein bisschen, da sieht man, kann man das Herz der Menschen reingucken. Aber man darf auch nicht alles ernst nehmen, weil wie gesagt, da sind viele Emotionen im Spiel. Zumindest war da gegnerische Mannschaft und Und in dieser gegnerischen Mannschaft waren, ich denke, das ist auch so, also Kinder waren, die immigriert sind, die irgendwo als Flüchtlinge mal hergekommen sind und dort im Sport in dieser Mannschaft einen guten Platz gefunden haben, einfach mit anderen zusammen Fußball zu machen. Und die waren aber in der gegnerischen Mannschaft und da war so ein farbiger Teenager, der natürlich auch seinen Körper eingesetzt hat, wie alle anderen auch. Und einen von unserer Mannschaft weggeschubst hat. So, ne? Und dann hörte ich eine Mutter aus unserer Mannschaft neben mir, was macht denn dieser Abdul dauernd? Er schubst hier und macht... Da dachte ich mir, was ist denn hier los? Wieso musst du den jetzt abwerten? Dein Sohn macht das ja auch mit den anderen. Aber da kommt neben diesen, ich muss für meinen Sohn eintreten, auch so eine, dass man den anderen so klein macht, so abwertet. Und ich dachte mir, okay, könnte jetzt was sagen, aber da war noch ein anderer Papa, der hat zuerst den Mund aufgemacht und machte, wieso musst du hier so reden über den? Das ist ja auch ein ganz normaler Fußballspieler. Aber ich merke, dass mir das oft passiert, dass ich dann im Kopf Dinge bewege und meinen Mund nicht aufmache. Und ich denke mir, Daniel, was ist denn los mit dir? Du kennst doch die Wahrheit Gottes und du siehst doch, dass das nicht so ist. Wieso machst du deinen Mund nicht auf? Ich glaube, dass da noch was hinzukommen muss. Etwas, was mein Herz bewegt, was dein Herz bewegt, was dazu führt, dass deine Motivation, dass dein Wille, dass dein Drang, dein Mut, dein Eifer, einfach dieses, ich möchte das Richtige tun, dass es irgendwie größer ist als deine Angst, als deine Scham, aus all das, was da noch ist, was dich hindert, was deine Zunge, deine Finger, deine Beine lähmt. Und ich glaube, dass dieses Etwas, was wir brauchen, ein Jemand ist, und zwar der Heilige Geist. In der Geschichte von Petrus heißt es in Vers 8, erfüllt vom Heiligen Geist antwortete ihnen Petrus. Erfüllt vom Heiligen Geist stand Petrus vor diesem Gremium aus 70 Leuten und antwortete ihnen mutig, erfüllt vom Heiligen Geist. Damit du das Gute, das du erkannt hast, auch tust, musst du dem Heiligen Geist Raum geben. Gott in dir Raum geben, ihn an dir wirken lassen. Ihn manchmal auch bewusst in dein Herz hineinbitten. Und in der Bibel tritt der Heilige Geist, gibt es viele Namen für ihn. Beschreibung, was er tut, Beistand, Anwalt, Tröster, Schöpferkraft, Ordnungsbringer, Redehilfe, Ratgeber, Mutmacher und da gibt es noch ganz viel mehr, was dieser Geist im Leben der Menschen machen kann, die ihn einlassen, die ihm Raum geben. Er bewegt dich trotz der Gefahren, weil er dich an Gottes Gegenwart und seine Versprechen erinnert und du denkst, ja, ich muss ja eigentlich gar keine Angst haben, der da in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Ich muss ja gar keine Angst haben, denn mein Gott hat ja diese Welt geschaffen. Ich muss ja gar keine Angst haben, denn ich habe ja nicht nur eine Gegenwart, sondern ich habe durch Gott ja auch eine Zukunft, die über den Tod hinausgeht. Und er kann dir so viel Frieden geben, damit deine Scham, das, was dir sagt, du bist nicht würdig, du bist zu klein, du darfst es gar nicht, damit die dich nicht deckeln kann, sondern du trotzdem den Mund aufmachst. Und er kann dir so viel Erbarmen und so viel Mitgefühl in dein Herz geben, dass du es nicht mehr schaffst, an dem Not und dem Leid dieser Welt vorbeizugehen. Wir sind ja täglich damit konfrontiert, Leid und Not in dieser Welt. Vielleicht nicht auf dem Weg von deinem Haus bis zum Laden, aber du siehst es, du liest es in der Zeitung und der Heilige Geist kann dein Herz aufmachen dafür, dass du nicht mehr vorbeisehen kannst. Er kann dir die Augen auch für die Zerbrochenheit und die Seelennot der Menschen um dich herum öffnen und das kannst du sehen, wenn du einkaufen gehst. Wir haben ja alle schöne Gesichter, wenn wir einkaufen gehen. Alle sind fröhlich und trotzdem ist so viel Not in jeder Familie. So viel Schuld, so viel Scham, so viel Zwang. Überall, wo Jesus gerne was machen würde, wenn es jemanden gäbe, der den Mund aufmacht. Und er kann dir auch die richtigen Worte geben. Und das können wir uns immer nicht vorstellen. Wir denken ja immer, wenn ich den Mund aufmache, ich bin auch so jemand, ich weiß doch gar nicht so richtig, was ich jetzt sagen soll. Ist doch... Ja, weiß ich nicht. Und Jesus sagt, mach dir keinen Kopf. Ich bin da. Mein Geist ist da. Er gibt dir das, was du brauchst. Du musst dir vorher keinen Kopf zerbrechen. Ich zerbreche mir trotzdem. Und Jesus sagt, nee, musst du nicht. Musst du nicht. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und natürlich kann ich dir jetzt sagen, sei so mutig wie Theo Lehmann. Habt ihr doch gehört. Der hat gepredigt, obwohl die Mannschaftssorgen sind. Sei so mutig wie Johannes der Täufer. Sei so mutig wie Martin Luther King. Sei so mutig. Und du denkst dir, ja klar. Und spätestens, wenn du die Treppe runtergehst, ist es weg. Das trägt nicht. Aber das, was Jesus sagt, das trägt. Er sagte, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht vielleicht, nicht mal sehen. Ihr werdet das, wenn der Heilige Geist in euch Raum hat, werdet ihr meine Zeugen sein. Wenn der Geist in dir Raum hat, dann wirst du Zeuge sein. Du kannst nicht mehr schweigen von dem, was du gesehen und gehört hast. Und Jesus ist so nett und so freundlich, so liebevoll, er überfordert dich dabei nicht. Er sagt nicht, Rosi, du musst die Welt retten. Sagt er nicht. Er sagt nicht, Martin, morgen fährst du nach New York und redest vor der UN. Macht er nicht. Sondern Jesus lädt dich ein, dass du einfach den nächsten Schritt gehst, dass du Mut für das Nächste bekommst, was in deinem Leben dran ist. Mut für das Nächste, für die nächste E-Mail, für die nächste WhatsApp, für das nächste Gespräch mit deinem Nachbarn, mit deinem Chef, mit deinem Freund, für das Nächste, für das Kleine. Und wenn er Größeres mit dir vorhat, dann wird er dich das wissen lassen, wird dich dafür ausrüsten, aber er überfordert dich nicht. Er fordert dich schon heraus, aber er überfordert dich nicht. Sehen und Hören kombiniert mit der Gegenwart und der Kraft des Geistes führt zu Reden und Tun. Petrus macht den Mund auf. Ach so, das war ja von Heiligen Geist, ne? Diese Salbung. Und das steht für Reden und Tun. Das Megafon. Petrus macht den Mund auf. Petrus macht den Mund auf. Trotz Strafandrohung macht er den Mund auf und predigt weiter. Das war nicht das letzte Mal, dass er vor diesem Hohen Rat stand. Er macht weiter. Und ich glaube, dass wir in Bewegung kommen, wenn wir zum Heiligen Geist sagen, fülle mich, erfülle mich, erfülle mich mehr, erfülle mich noch mehr. Lass mich sehen, was du siehst, Herr. Lass mich fühlen, was du fühlst. Gib mir Mut, gib mir Frieden. Überwinde meine Angst, meine Scham. Hilf mir, dort einfach einen Schritt weiter zu gehen, mich da nicht bremsen zu lassen. Das ist das, was die Jünger damals auch gemacht haben. Nachdem der Hohe Rat, nachdem die Regierung ihnen gedroht hat, haben sie gebetet, Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Wo brauchst du die Hilfe des Heiligen Geistes? Wo würdest du am liebsten sagen, bis hierher und nicht weiter, aber du tust es nicht? Weil dir der Mut fehlt, weil dir der Eifer fehlt, weil dir die Leidenschaft fehlt. Wo würdest du gern anderen erzählen, warum du Jesus cool findest, warum du ihm folgst, warum du ihm dein Leben gegeben hast, aber du tust es nicht? Weil du ausgebremst wirst von was auch immer. Und das Verrückte ist, und das, da brauchen wir uns nichts vormachen, es wird sich in den meisten Fällen unangenehm fühlen, anfühlen, wenn du mit Menschen über deinen Glauben an Jesus sprichst, in den meisten Fällen. Es sei denn, es ist jemand, der schon Christ ist, aber dann ist es so ein Gespräch unter Geschwistern. Es wird sich in den meisten Fällen unangenehm anfühlen. Wir haben Angst, dass sie uns für naiv, für dumm halten. Wir haben Angst, dass wir komisch rüberkommen. Wir haben Angst, dass wir die Worte nicht finden. Oder dass sie uns ablehnen. Es wird so sein, in den meisten Fällen. Aber es ist der einzige Weg, wie sie Jesus kennenlernen können, durch deine Worte. Durch die Predigt von Petrus kamen viele hundert Menschen zum Glauben. Aber von dem Hohen Rat, die das ja auch das Gleiche gehört haben, kein einziger. Und es wird sich meistens schwer anfühlen, und wir müssen mit Widerstand rechnen, wenn wir Menschen mit Gottes Wahrheit konfrontieren, wenn wir sagen, oh, das ist das, was Gott will, und in der Welt ist es nicht so. Und dann stellst du dich hin und sagst, das ist das, was Gott will, aber mach das doch so. Da müssen wir mit Widerstand rechnen. Es gibt da einen Feind in dieser Welt, der nicht will, dass Gottes Reich anbricht. Und es gibt in uns Menschen etwas, was nicht will, dass Gottes Reich anbricht. Nenn es Stolz, Rebellion, was auch immer. Du musst mit Widerstand rechnen, wenn du dich für Gottes Wahrheit einsetzt. Aber es ist der einzige Weg, wie Gottes Reich in dieser Welt anbricht. Es ist der einzige Weg. Und deswegen lade ich euch ein, dass wir mutig beten. Und das können wir jetzt mit einem Lied tun. So mutig beten, komm Geist Gottes, erfülle uns. Und dass du deine Bibel aufmachst und guckst, wie Jesus ist und wie das Reich Gottes aussehen soll und dass du dich inspirieren lässt von dieser Wahrheit. Und dann, ich habe hier ein Megafon, wenn ihr was irgendwelchen Leuten erzählen wollt, im Supermarkt oder so. Nee, aber den nächsten kleinen Schritt mit der Kraft des Heiligen Geistes tun. Mhm.